Geht's euch gut? Es sind Ferien, aber die Reihen sind poppenvoll aus meiner Sicht. Und das ist schön. Ja, wir sind mitten im Markus-Evangelium. Es ist Halbzeit. Markus-Evangelium besteht aus insgesamt 16 Kapiteln. Wir sind im Markus 8, also Halbzeit. Der Text, den ich heute lesen werde, steht in den Versen 27 bis 30 aufgeschrieben. Und ich lese von der Übersetzung Neu-Genfer. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia, manche für einen anderen Propheten. Und ihr? Und ihr? Fragte er. Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Der Kern des kurzen Abschnitts, bestehend aus diese drei Verse, ist sicherlich der Vers 29. Das ist das Bekenntnis von Petrus: Du bist der Christus, du bist Messias. Ich lese aus anderen Übersetzungen, zum Beispiel in Elberfelder Übersetzung steht geschrieben: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Ich möchte kurz beten. Herr, ich bitte dich, dass deine Gegenwart uns einnimmt. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du unser Herzen ganz, ganz weit aufmachst für das, was du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du unser Herzen als Boden vorbereitest für die Saat, die jetzt kommt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass das, was du sagst, in unserem Leben lebendig wird und gegenwärtig wird. Amen. Wer ist dieser Mann aus Nazareth? Es ist die Frage für die gesamte Menschheit. Es ist eine Frage über Leben und Tod. Es ist jedoch keine Frage, die pauschal beantwortet werden kann, sondern jeder von uns muss diese Frage einmal beantworten. Das haben wir ganz zum Schluss im Video gesehen. Es geht nicht darum, wie ich die Antwort gebe, sondern es geht darum, wie beantwortest du die Frage. Ich möchte heute Morgen über drei Punkte sprechen. Der erste Punkt ist: Wie beantworten die Menschen diese Frage? Damals wie heute. Zweitens: Wie beantwortest du diese Frage? Punkt 3 ist der praktische Teil. Wie weit ist deine Antwort in deinem Alltag gegenwärtig? Was hat diese Antwort für eine Auswirkung in deinem Leben? Wie weit siehst du das in deinem Alltag? Im Markus-Evangelium wird sehr viel über die Taten von Jesus berichtet. Das ist ein sehr tatenorientiertes Evangelium. Es wird von vielen Erlebnissen und Erfahrungen berichtet, die Menschen mit Jesus gemacht haben. Heilung von verschiedenen Krankheiten oder die Auferweckung der Tochter, die gestorben war, von Jairus. Die Heilung der blutflüssigen Frau. Speisung von vielen tausenden Menschen aus einem Lunchbox. Der Gang auf dem Wasser. Verschiedene Gleichnisse vom Reich Gottes, die im Markus-Evangelium kommen, aber in anderen Evangelien voraus schon gesagt sind. Das Stillen des Sturms auf dem See und so weiter. Durch alle diese Taten und Worte hat Jesus sich den Menschen und vor allem seinen Jüngern geoffenbart, gezeigt, wer er ist. Für wen halten mich die Menschen? Ist nur die Frage. Das ist sowas wie eine Zwischenfazit, eine Halbzeitbilanz, die Jesus hier ziehen möchte. Für ihn ist es absolut wichtig, ob Menschen sein Wesen erkennen. Und wie sehen die Antworten aus? Elia, du bist Elia. Oder du seist Elia. Menschen warteten damals auf Elia, beziehungsweise heute auch noch. Seine Wiederkunft steht im Zusammenhang mit Ende der alten Welt. Ein weiterer Punkt, Jesus, du bist ein Prophet. Manche sagen, du seist der Johannes der Täufer, einer der bekanntesten und exzentrischsten Propheten im Neuen Testament. Er wurde kurz zuvor von Herodes ermordet. Das Thema war sehr aktuell und hat Präsenz. Das waren wirklich die Meinungen der Menschen. Die Menschen waren damals in ihren Vorstellungen und Wünschen gefangen. Und auch heute ist es nicht viel anders. Du bist jemand, der was besonders ist. Keine Zweifel, du bist jemand, der ein Draht zum Himmel hat. Dein Auftreten wird mit Ende der Herrschaft der Römer in Verbindung gebracht. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, zu dem Zeitpunkt, als diese Frage an die Menschen gestellt wurde, beziehungsweise an die Jünger gestellt wurde, können die Menschen nicht wirklich ahnen, was auf sie zukommt, welche Absichten Gott hat, wer Jesus ist und vor allem, wie der Weg Jesu sein wird. Ich stelle einen weiteren Punkt fest, Jesus hat sich über die Antwort nicht aufgeregt. Er hat sich darüber auch nicht gewundert. Er war nicht sauer darüber, dass die Menschen ihn ja völlig verkannt haben und irgendwelche Vergleiche ziehen, die nicht richtig sind. Denn die Absicht Gottes, Plan Gottes ist noch nicht vollendet, hat gerade erst angefangen. Nun, für wen haltet ihr mich? Die Frage geht an die Jünger und Petrus macht sich zum Sprecher der Jünger. Er schießt aus ihm heraus, wie immer. Du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Befreier. Ich glaube, Jesus selber wundert sich über diese Antwort. Wir müssen diesen Begriff dafür mal verstehen. Was ist denn unter Messias damals verstanden worden? Was haben die Menschen unter diesem Begriff vorgestellt? Was waren die Bilder? Messias steht für Gesalbte. Die Könige, die damals ihren Amt übernommen haben, wurden gesalbt. Man verbindet mit diesem Begriff was Königliches, was Herrliches, was Majestätisches und auch was Militärisches. Der Begriff steht für Macht. Und die Menschen warteten auf den letzten Messias, wie angekündigt in der Bibel. Er wird Gottes Reich auf Erden aufrichten, für Gerechtigkeit sorgen und Israel von der Herrschaft der Römer befreien. Das ist die Erwartungshaltung, das ist die Vorstellung. Und wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Menschen haben viele Erzählungen und Erinnerungen von David, König David, gehabt. David ist jemand, der nach dem Herzen Gottes gelebt hat. Und auch sein Sohn Salomo, sie haben mächtig regiert, sie haben keinen Krieg verloren, sie haben Israel immer verteidigt und Gottes Reich war dort sichtbar. Das, wenn es nach den Menschen ging. Und sie haben all das mit diesem Begriff Messias verbunden. Nun kommt Jesus in völliger Ohnmacht. In Matthäus 16, Vers 13 steht die gleiche Situation beschrieben. Und da steht es geschrieben, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort von Petrus. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht die menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nun bringe ich das Ganze zusammen aus Markus und aus Matthäus, die Beschreibungen, und ich würde das folgendermaßen auslegen. Das ist meine Auslegung. Petrus, du hast eine leise Ahnung darüber, wer Jesus ist. Es fehlen aber viele Puzzlesteinchen, um zu begreifen, wer Jesus war, wer Jesus ist und vor allem, wie sein Leidensweg sein wird. Warte noch etwas, bis du das Ganze gesehen hast. Und du brauchst ganz sicher auch den Beistand, den Heiligen Geist, der dir das ganze Bild vermitteln kann und dich zu einem neuen Leben überführen wird. Der Messias, der Befreier, der Lebensspender am Kreuz. Johannes 1, Vers 14 sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Ich möchte gemeinsam mit euch einen kurzen Blick auf das Kreuz werfen. Es ist nämlich wichtig, um das zu verstehen, was dort passiert ist, denn eine Frage kommt auf uns zu, und das ist, für wen hältst du mich? Und diese Frage sollten wir alle persönlich beantworten. Dafür müssen wir das Kreuz verstehen. Jesus hängt am Kreuz. Er war völlig ausgeliefert und getrennt von seinem Vater. Es steht geschrieben, dass der Vater sich von seinem Sohn abgewendet hat, weil er das Leiden seines eingeborenen Sohnes nicht sehen könnte? Nein. Gott hat alle meine Sünden aus meiner Vergangenheit, Gegenwart, Sünden, die ich heute jeden Tag begehe, aus meiner Zukunft, alles, was ich begehen werde, auf ihn geworfen. Nicht nur meine Sünden, sondern der gesamten Menschheit liegt nun auf dieser Jesus, der am Kreuz hängt. Sozusagen ist er der Verbrecher schlechthin. Keiner hat so viel Sünden begangen wie Jesus, der am Kreuz hängt. Und dieser heilige Gott war so angewidert von diesem Anblick, denn er selber hat auf seinen Sohn diese ganzen Sünden gelegt. Dieser heilige Gott, der gleichzeitig Liebe ist und Menschen zu sich ziehen möchte. Gott hat alles auf ihn geworfen, und dann kam der mächtige Zorn des allmächtigen Gottes, des heiligen Gottes, der die Sünde nicht sehen kann, auf seinem Sohn. Und das ist die Botschaft des Kreuzes. Der einzige eingeborene Sohn, der im Gottes Schoß voller Liebe, voller Reichtum und Harmonie gelebt hat, sein Sohn, der Schöpfer, das Wort, das von Anfang an war, der dieser ganze Universum geschaffen hat, wird geschlagen am Kreuz, verurteilt von seinem Vater. Denn in Jesaja 53, Vers 10 steht geschrieben, aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Damit bist du und ich bin damit gemeint, wir sind die Nachkommen. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Gott hat eine ganz große Freude, uns wieder zu sich zu ziehen, uns, seine Kinder, die verloren gegangen sind. Und er hat Gefallen gefunden an diesem Opfer, das Jesus auf Kreuz bringt. Jesus betet ein Gebet im Garten Gethsemane. Er betet das mindestens zweimal, steht geschrieben: Vater, alles ist dir möglich. Bitte, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Aber nicht nach meinem Willen, sondern deiner Wille soll geschehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was war denn in diesem Kelch drin? Die Folter und das Schlagen und das Spucken und dieser Dornkorn von den Römern? Ja, vielleicht ein Stück, weil Gott, Jesus, war 100%ig Mensch. Er hatte Gefühle, er hatte Schmerz. Er wusste, was auf ihn zukommt. Aber vielmehr war dieser Kelch voll von Sünden und Gräueltaten, die wir alle als Menschheit begehen werden, begangen haben und heute begehen. Und Jesus sagt im Kreuz, es ist vollbracht. Er muss diesen Kelch total leer getrunken haben und da war kein Tropfen mehr übrig. Und wir sind frei. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Nun, Punkt 3, für wen hältst du mich, fragt dich Jesus heute Morgen. Wie beantwortest du diese Frage heute? Ich kürze an dieser Stelle etwas ab. Was uns alle als eine Familie in Osnabrück verbindet, ist die Antwort, ist unsere Antwort auf diese Frage. Diese persönliche Antwort, die wir eines Tages Gott gegenüber gegeben haben. Wir haben an einem Punkt in unserem Leben diese Frage beantwortet: Du bist Christus, du bist der Messias und du, Jesus, bist mein Befreier und König. Amen. Es ist Gottes Gnade, dass wir diese Offenbarung hatten und haben. Wir können dafür dankbar sein, denn Jesus sagt, Gott sagt, es ist nicht dein Intellekt oder es ist nicht deine Klugheit, die dich befähigt hat, diese Antwort zu geben, sondern es ist doch Gottes Gnade, dass wir ihn erkannt haben. Und ich habe mich auf dieser Predigt vorbereitet und mir selber die Frage gestellt, beziehungsweise ich habe in meinem Alltag hineingeschaut und mich gefragt, wie weit ist diese Antwort in meinem Alltag gegenwärtig? Wie weit ist dieser Akt der Befreiung auf dem Kreuz für mich heute real in meinem Alltag? Es gibt immer wieder Situationen, viele Situationen in meinem Alltag, die nicht so laufen, wie sie eigentlich nach diesem Antwort laufen sollten. Ich komme viel zu selten zum Kreuz. Seine Befreiung ist nicht immer gegenwärtig. Und was meinst du, wer ich bin? Und ich habe mich entschieden, diese Frage jeden Morgen zu stellen und von Jesus diese Frage stellen zu lassen und ihm jeden Morgen eine Antwort zu geben. Hier sind einige Punkte, wo ich gerne sagen würde, wie es auszusehen hat. Ich wünsche mir folgende Aussagen als Realität in meinem Alltag, als Proklamation. Sie sehen wie folgt aus: Ich habe ein neues Leben empfangen und eine neue Ausrichtung für mein Leben am Kreuz. Ich bin frei und brauche nicht in Sünde zu leben. Ich empfange Vergebung am Kreuz jeden Tag. Ich empfange jeden Morgen neue Gnade, damit ich den Tag mit Jesus bewältigen kann. Ich brauche auf dieser Erde nicht alles zu erleben, nicht alles zu sehen und alles wissen und überall mithalten. Brauche ich nicht. Ich bin frei. Ich bin ein Mann Gottes, der für die Ewigkeit bestimmt ist. Ich brauche nicht getrieben zu sein und gehetzt zu sein. Wieso? Wenn wir Menschen sind, die ein ewiges Leben mit Gott verbringen wollen, warum hetzen wir uns täglich? Das ist widersprüchlich. Das ist wie folgt: Du hast einen Marathon zu laufen. Es ist nicht 42 Kilometer, sondern es ist eine ganze Strecke und du bist heute schon am Sprinten. Oder ein Mathematiker würde sagen, im Nenner ist unendlich große Zahl und alles kannst du auf den Zähler draufpacken, das Ergebnis wird null sein. Ja? Alles, was du heute begegnest in deinem Alltag als Sorgen, die wirklich keinen Ewigkeitsbestand haben, haben gegenüber Ewigkeit kaum Bedeutung. Ich darf Pausen machen, ich darf mich fallen lassen am Kreuz. Ich sitze am Kreuz und darf meine Ohnmacht und Schwächen zulassen. Wir haben vor 2 Wochen die Predigt gehört, ja, ich auch. Und das ist nur durch Kreuz möglich. Wir können zum Kreuz kommen und sagen, ja, ich auch. Ich empfange Versorgung am Kreuz für Leib, Seele und Geist. Ich bin dankbar für mein Leben und alles, was ich empfangen habe. Ich darf mich freuen auf meine Zukunft, auf die Perspektive, die ich in Jesus habe. Und Jesus schenkt mir echtes Leben, Leben in Fülle. Und mich hat dieses Gedicht sehr bewegt. Das haben wir nicht miteinander ausgemacht. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Einsames Fragen lässt mich zweifeln. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Ich kenne dich, wer du bist. Ich weiß, was du für mich getan hast. Und das, was ich in der Zelle durchmache, ist nur ein Bruchteil dessen, was auf mich zukommt. Denn gegenüber Ewigkeit ist alles relativ klein. Jesus schenkt uns echtes Leben, ein Leben in Fülle. Ich bin am Ende meiner Predigt. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben. Wir werden einige Lieder singen und Gott preisen. Es ist für uns alle, für dich Raum und Zeit da, wenn wir auf das Reden Gottes reagieren möchten. Wir können ihm danken, unser Dank zum Ausdruck bringen, dafür, was am Kreuz passiert ist, für das, was am Kreuz passiert ist. Und vielleicht bist du oder sind sie zum ersten Mal hier und hören zum ersten Mal über Jesus und über diese Frage, wer ist dieser Mann aus Nazareth? Ich wünsche Ihnen, dass diese Frage einen Prozess in Ihnen auslöst. Und ein Prozess, der sie dazu bringt, eine Antwort zu geben. Und ich hoffe, dass diese Antwort Auswirkungen auf ihrem Alltag hat. Und ich habe das nicht im Vorfeld gefragt. Wir werden am Ende des Gottesdienstes etwas Zeit haben. Also hier werden Menschen sein, die für sie beten könnten, wenn sie Gebet brauchen. Und ich lade sie ganz herzlich dazu ein. Klaus.